Ich freue mich, ich hoffe, dass ihr gehört habt, weil ich, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich noch mal kurz was erinnern. Es war ein prophetisches Wort, was Ende Januar, Anfang Februar, ich weiß nicht, wer sich erinnert, an diesen Tsunami. Erinnert sich an das Bild? Genau, die Woche wurde so oft daran erinnert. Das war ja, das war mir das gezeigt, da war Corona ist in China. Also gab es noch keinen Fall hier. Angefangen in Europa. Und ich wusste, mit diesem Corona-Ding, das wird nicht zu nahe sein. Und wenn ich im Nachhinein nachdenke, ich habe gesehen, wie der kurz vor Asien gestartet ist und dann gleichzeitig um die Welt ging. So. Und damals war die Botschaft: Bereitet euch auf einen Tsunami vor und erschreckt mich. Erschreckt mich. Das war die Botschaft. Erschreckt mich und macht euer Herz fest bei Jesus. Und danach, eben wenn wir unser Herz bei Jesus festmachen, dann gehen wir unbeschadet dadurch und gleichzeitig wird die Gemeinde Jesus so stark und es wird Erweckung passieren. Das war die Botschaft. Ich musste die Woche so oft dran denken und dachte, ich muss gerade ein bisschen zurückkommen. Und dachte, genau das ist es. Egal was gerade passiert, auch in unserem Volk gegeneinander. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, bei uns, wenn ihr zum Dienstag gehst, am besten so redest du niemand mehr, weil es ist nur gegeneinander, das ist der Hammer und echt. Und wirklich, aber die Botschaft ist nicht zu erschrecken. Es ist nicht zu erschrecken darüber, unser Herz bei Jesus festzumachen. Ich sehe gute Zeiten. Ich sehe gute Zeiten. Wirklich. Mir wird es helfen, durch unseren Mundschutz kann ich sogar bei der Reaktion sehen. Wenn der irgendwo manchmal ist, ist es dann ein Mundschutz auch, aber in irgendeiner Weise Reaktion zeigt, würde mir helfen. Ja, und ich hatte auch noch einen Lobpreis in die Bibelstelle und dachte, das passt so. Oh, ich weiß es nicht. Psalm 2, da geht es drum. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Lasst uns die Bande zerreißen und ihre Fesseln von ihnen werfen. Der im Himmel droht, lacht. Der Herr spottet über sie. Diese biblische Lehre nicht gerade. Ich dachte, ja genau. Ich glaube, es kommt wirklich eine andere Perspektive auf all das, was passiert. Glaube ich wirklich, dass wir oben sind und dann überlacht über die Strategie und sagt, der Feind denkt, er gibt die Welt in Angst und Panik und er kann ja alles kaputt machen. Und ja, auf den ersten Blick sieht es auch wirklich so aus. Auf den ersten Blick, momentan, sieht es so aus, als gewinnt er. Ja, also, aber man zieht weiter als das. Und der lacht und der denkt, der lacht darüber und sagt, meine Güte, hätte das liebe Mann nicht losgeschickt. Hätte das lieber mal nicht losgeschickt, weil Jesus sieht den Sieg dahinter. Jesus sieht den Sieg dahinter, ähnlich wie wohl der Teufel Jesus ans Kreuz geschlagen hat. Ja, sah aus, als hat er voll gewonnen, sah so aus, hat auch Schaden hinterlassen in dem Moment. Aber Jesus hat triumphiert und ich glaube, so ist es ja auch. Und es ist auch vorbei, diese Perspektive zu sehen, nicht zu erschrecken, sondern sein Herz bei Jesus festzumachen, von diesem glücklichen Ort zu leben. Ja, dann wird etwas Großes auch hier noch passieren. Wenn Dinge erschüttert werden, ja, werden manche Menschen aber es brauchen. Das muss auch mal sein. Okay, ich entspanne mein Thema. Aber ich muss das trotzdem mal nochmal geteilt. Ich will heute auch was sprechen, was auch zur aktuellen Sache passt. Aber es ist kürzer als das Aktuelle. Und zwar über Mündigkeit und Eigenverantwortung.
Oh,
doch. Was ist denn Mündigkeit? Keine rhetorische Frage, ihr dürft das reinrufen. Ja, wenn man gut erzählen kann. Das wäre dann mündig. Das ist auch ein Lieblingsstück drauf. Was ist Mündigkeit? Oder was ist Eigenverantwortung? also im Internet, ne? So gut bin ich nicht, so was zu beschreiben. Mündig zu sein heißt, selbstbestimmt handeln zu können und die Verantwortung für dieses Handeln übernehmen zu können. Das Wort mündig ist eine Tugend, eine Eigenschaft, eine Persönlichkeit. Ich habe auch nachgeschaut, was Eigenverantwortung heißt. Unter Eigenverantwortung versteht man die Verpflichtung des Einzelnen, für die Folgen seines Handelns selbst einzustehen. Eigenverantwortliches Handeln setzt die Möglichkeit voraus, Handlungswege und Ziele selbst zu bestimmen. Also, was machen Mündigkeit und Eigenverantwortung aus? Das zusammenfasst. Ich habe Wahlmöglichkeiten. Ich darf selbst entscheiden. Und oder aber, ich muss die Folgen bzw. die Konsequenzen meines Handelns übernehmen. Und ich glaube, dass Mündigkeit und Eigenverantwortung ein göttliches Prinzip ist. Ich glaube, dass es wirklich ein göttliches Prinzip ist. Und ich beobachte aber, dass wir das auch ein bisschen auseinandernehmen. Dass wir sagen, ich will Freiheit zu selbst entscheiden. Also ich sage jetzt wir, das ist nicht irgendwie auch die Gesellschaft oder auch der Zeitgeist, in dem wir leben. Oder auch unser Bild vielleicht auch, manchmal mehr als wir denken. Dass wir mit Freiheit und Selbstbestimmung wollen, aber ohne auch die Konsequenzen tragen zu wollen. Oder sich manchmal vielleicht an, dass ich die Konsequenzen vorher Gedanken mache. Oder, dass ich Menschen vorbewahren will, ihre Konsequenzen zu tragen und sie dadurch eigentlich bevormunde. Ich komme nachher zum praktischen Teil noch mehr. Erstmal das göttliche Prinzip anschauen. Ich habe mir wirklich in letzter Zeit einige Gedanken dazu gemacht und bin selber sehr herausgefordert mit dem, was Gott vorgibt, was Gott vorlebt, denke ich, boah, ich weiß gar nicht, was das stresst, es fehlt. Es fehlt mich sehr. Und zwar, wenn ich in die Bibel schaue, oder andersrum, was ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, was einem Menschen passieren kann? Ich glaube, noch schlimmer ist das. Also, das Schlimmste, an was ich denken kann, ist, dass jemand auf ewig verloren ist, getrennt von Gott. Das ist nicht nur Tod, das ist schlimmer, das ist ewig getrennt von Gott. Das ist für mich persönlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, was den Menschen passieren kann. Und ich finde interessant, dass Gott das nicht verhindert. Obwohl er alle liebt, aber er verhindert das nicht. Er gibt Wahlmöglichkeit, er wird, er liebt, aber er verhindert es nicht. Und ich glaube, obwohl er sogar selbst am allermeisten darunter leidet, also nicht schmutziger, er leidet am allermeisten darunter und trotzdem verhindert er das nicht. Oder wenn wir mit dem Gang gegenschauen, Gott hat gesagt, was richtig und falsch ist. Die Eva wusste das, wenn wir 1. Mose schauen, wissen wir genau, was Gott gesagt hat. 1. Mose 3, Vers 3, sagt sie zur Schlange. Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Und Gott, der verhindert. Also er hat es gesagt, aber er kontrolliert es nicht. Er kontrolliert es nicht, er hält sie nicht davon ab mit aller Macht. Er lässt ihnen entscheiden, er lässt ihnen eine Wahl. Und es ist sogar eine Konsequenz, die sich daraus ergibt für die ganze Menschheit. Also nicht nur für Adam und Eva. Sondern, mal ehrlich, bis heute ist die Konsequenz deutlich, deutlich zu spüren von dieser Sache. Er verhindert es nicht und er versucht nicht, die Konsequenz zu vermeiden. Warum hat Gott eigentlich nicht gesagt, ach egal, jetzt haben wir es irgendwie falsch gemacht, komm, wir machen nochmal schnell eine neue Erde von Gott. Hätte er echt machen können. Ich glaube, das war leichter gewesen für ihn. Viel leichter, als Jesus seinen Sohn, seinen geliebten Sohn zu schicken. Und auch viel leichter, als dieses ganze Leid und dieses ganze Getrenntsein, seine Kinder, die von ihm getrennt sind, auszuhalten. Es wäre viel leichter gewesen, bin ich überzeugt. Aber irgendwie lässt er freie Wahl und lässt erstmal auch die Konsequenz spüren. Damit sie erkennen können. Damit sie eigene Ansicht machen können. Damit sie selber umkehren können. Damit sie selber Buße tun können. Und das finden wir auch beim verlorenen Sohn. Wir sehen ja auch ein Beispiel vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Zwar wohl bekannt, aber ich lese es trotzdem mal. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Woanders steht auch, dass er es mit Huren durchgebracht hat. In einer anderen Übersetzung. Oder an einer anderen Stelle, ist er mehrmals in der Bibel. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jedes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er es an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehund auf seine Felder. Er war froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, er wäre froh gewesen. Hätte stehen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier von Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich glaube, dass wir diese Geschichte immer viel zu romantisch lesen. Ich will einfach so Geld und New York und alles sofort. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Sohn wird dann bald erwachsen, ist nicht mehr lang, 4 Jahre, und wird dann sagen: Ja, Mutti, Kohle her, reicht mir, ich muss los, ich will nach Las Vegas oder ich will hier nach Hamburg auf die Reeperbahn. Was würden wir machen? Was würde ich machen? Was würdest du machen? Mein ganzes Geld. Nicht ein bisschen. Das ganze Geld. Er wird groß. Ich glaube, ich würde versuchen, es zu behindern. Ich weiß nicht. Weil ich weiß, er schadet sich damit. Er schadet sich. Das kann ich doch nicht zulassen. Der Vater. Das ist ja auch eine Geschichte, für Gott steht, Gott und wir, Gott als Vater. Der Vater in der Geschichte, oder hat er vielleicht noch anders, manche würden vielleicht das Geld geben, und wenn es alle ist, würden sie nochmal was nachgeben, dass es den Jungen auch gut geht. Oder so, ne, immer was nachgeben, dass es ja gut geht. Das ist vielleicht die andere Sache. Genau, und der Vater wieder, der Geschichte, der kontrolliert es nicht. Bestimmt sagt er ihm, was er davon hält. Bestimmt sagt er ihm, dass er es nicht gut findet. Aber er lässt sie ziehen. Er lässt ihn die Verantwortung. Ich glaube aber auch, dass es dem Vater nicht egal ist. Denn es ist nicht egal, es ist nicht gleichgültig zu sagen, mach doch, was du willst. Ich glaube, dass er darunter leidet, wenn er weiß, wahrscheinlich muss der Sohn richtig erstmal wahrscheinlich muss er richtig durch. Und es bricht ihm vorher schon das Herz, wenn er das weiß, dass eigentlich am liebsten ihm das ersparen will, aber er lässt ihn die Wahl. Und er weiß irgendwie auch, er braucht diesen Punkt am Schweinetod. Er braucht die Konsequenz, damit er freiwillig zurückkommt und damit er überhaupt selber erkennen kann. Und dass er eigene Einsicht hat, dass er eigenes Verständnis davon bekommt. Dann lesen wir weiter am Vers 20. So macht er, also der Sohn, sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm: Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, hol das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Wachsfeil und schlachtet es, wir wollen ihn festfahren. sein und fröhlich sein. Hier sehen wir, dass es dem Vater überhaupt nicht egal war. Und der Vater war auch nicht mal sauer oder böse auf den Sohn. Das ist, was wir auch kennen, dass wir dann denken, er hat die Konsequenz, es war die Strafe, jetzt hast du es verbockt, kannst du auch, ja, hast du verdient. Gar nicht. Es war nicht so eine Denkweise. Es war keine Strafdenkweise. Er ist nur sauer. Und ich spüre auch das Herz des Vaters, er hält Ausschau, er wartet auf ihn. Das zeigt mir, dass es ihm nicht egal war. Wahrscheinlich ist er jeden Tag rausgegangen und Ausschau gehalten. Kommt er nun, kommt er, wo ist er denn? Kann ich irgendwas geben? Es ist ihm überhaupt nicht egal. Überhaupt nicht. Und ich finde es so krass, dass dann passiert, als der Sohn zurückkommt, heißt es hier, er lief ihm entgegen. Im Urtext steht aber, er brennt, er rannte ihm entgegen. Warum macht er das? Ich habe es in einer anderen Predigt mal so das Herz des Vaters ihm auch erklärt. Es steht ja drin, dass er sein Geld mit Huren durchgebracht hat. Und die Problematik ist, gibt eine Bibelstelle, 5. Mose, was einfach bei den Juden damals normal war. Damals war es normal, dass es, also ein Sohn, der nicht gehorsam war, der zu den Prassern und Trunkenbolden gehört hat, auch eben die Figuren ihr Geld durchbringen, die sollten gesteinigt werden, das kann man auch lesen. Die sollten eigentlich sollten dann vor das Tor gesteckt, vor das Stadttor gesteckt werden und dort von den Bürgern des Dorfes oder der Stadt gesteinigt werden. Und er wusste, wenn der Sohn nach Hause kommt, kann genau das passieren, weil das ist ja eigentlich das Gesetz, was greift. Und er wusste, ich muss schneller sein als die Dorfbewohner. Und deswegen hält er Ausschau. Und als er die Seele hat gegeben, um zu sagen, das ist mein Sohn, und dann nimmt den Kauf, dass die anderen, die Wütenden, ihn steinigen. Also sowohl den Vater, also ihn, er schützt sich davor. Er nimmt die Strafe auf sich, er riskiert das. Selbe Strafe abzubekommen, um seinen Sohn zu schützen, das ist der Oberarm. Der Oberarm. Und als er sieht, sein Sohn hat Buße, also er sagt, das tut mir so leid. Als er sieht, er hat kapiert, dass es falsch war, was macht er? Er hält keine Strafpredigt. Er stellt die Würde sogar wieder her. Er bringt alles wieder in Ordnung. Der Vater bringt alles in Ordnung, gibt ihm den Ring und das Gewand. Ich glaube, das Gleiche können wir auch sehen. Wenn wir sehen, wenn wir mal uns in Gottes Perspektive reinversetzen, diese Szene, als Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, die sie nicht hätten tun sollen, dass sie sonst sterben müssen, hat er ihnen vorher gesagt. Und er weiß jetzt, ich muss ihm jetzt die Konsequenz geben. Das, was ich selber nicht will, die Trennung von mir, sie rausschreiben aus dem Paradies davor, von Angesicht zu Angesicht jeden Tag. Ich muss in diesen Schritt gehen. Was denkt er, wie hat sich Gott gefühlt? Ich glaube, er leidet darunter. Ich glaube, er hätte sich gewünscht, dass er Gott gehört hätte. Ich glaube, dass er nicht sauer war auf sie. Genau wie mein verlorenen Sohn. Ich glaube, er war nicht sauer. Aber er hat eben nicht einfach bleiben wollen, wenn er dann sagt, aber es ist so schlimm. Sondern sie müssen erstmal die Konsequenz tragen. Und gleichzeitig stellt Gott eine Möglichkeit her, dass er die Konsequenz übernimmt. Dieses Gekränzheit von Gott wieder aufzulösen. Er hat eigentlich erzahlt den höchsten Preis. Er nimmt seinen geliebten Sohn auf und gibt ihn, damit diese Konsequenz wieder aufgehoben werden kann. Aber auch hier, also er lässt die Schuld und den Tod und die Schmerzen, alles, was er unsere Konsequenz ist, auf ihn übertragen, an uns verstellen. Aber auch hier sehen wir, er macht das nicht einfach für alle. Also er hat es für alle gemacht, dann ist nicht einfach für alle gleich automatisch gültig. Sondern er stellt es wieder als Wahlmöglichkeit zur Verfügung. Er hätte auch die Kleider vergleichen in den Himmel holen können. Aber er gleich, macht er nicht. Also wir sehen, dass Gott Eigenverantwortung und Wahlmöglichkeiten lässt. Lässt sogar zu, dass wir das Schlechte regeln dürfen. Er lässt uns wirklich die freie Wahl. Es gehört auch dazu, die Konsequenz zu tragen, auch wenn es sein Herz bricht und das kaum mit ansehen kann. Aber sobald einer merkt, ach, das war echt Mist, dann zahlt er den vollen Preis, übernimmt die Konsequenz, stellt alles wieder her, bringt alles in Ordnung. Ich will das wirklich herausfordern, wenn ich das anschaue und sage, okay, das ist das Bild Gottes, das ist der Maßstab Gottes, das ist die göttliche Sicht, das ist die Gottsicht. Wenn ich das für mich total herausfordernd, wenn ich denke, wie anders ticken wir? Wie anders ist unsere Gesellschaft? Wie anders sind wir in der Kindererziehung, in den Schulen, im Gesundheitswesen, in den Firmen, in der Politik? Überall ist es so anders. Es ist irgendwie Freiheit ohne Konsequenz. Oder der andere muss ihn ertragen. Oder genauso falsch. Alles vorgeben, verhindern, irgendwie das Falsche verhindern wollen und dadurch kontrollieren. Ich komme heute nicht ganz herum, auch was Vorzeichnis anzusprechen. Und ich, wenn ich das sage, ist es sehr wichtig, dass ich jedem erst nur zwei Beispiele mache zu der aktuellen Situation. Und es ist mir wirklich wichtig, dass ich beide Seiten verstehen kann. Dass ich beide Seiten als lieb habe. Und ich möchte das jetzt kurz aufhalten, wenn ich zwei Seiten anspreche. Auch zur aktuellen Situation und auch zur Gesellschaft, was aktuell passiert. Weil es einfach, ich finde, es spiegelt einfach sehr wider von dem, wie weit weg wir vom Original sind, was Gott sich gedacht hat. Ich hatte ein paar Gespräche mit Ärzten diese Woche. Und wenn wir ihnen zuhören, und ich kann sie wirklich verstehen, es ist für sie super herausfordernd, also speziell in Landkreisen Bautzen oder Ärztebürger und so weiter. Wir können heute sind überfüllt, wir müssen teilweise schon ausgehen, wegen dem Beatmungsgerät, wegen dem ich keins. Es hängen alte Menschen an, es kommt ein neuer rein, eigentlich würden sie es den neuen geben, den alten machen aber auch nicht an. Müssen sich dazwischen entscheiden. Das ist für sie furchtbar, das wollten sie nie. Das wollten sie nie, das ist schrecklich. Und dann sieht man die Bilder, wie Menschen, viele Menschen auf der Straße gehen ohne Mundschutz. Und innerlich fragt man sich, aha, die wollen ihre Freiheit, aber nee, die wollen nachher doch medizinische Versorgung. Und nehmen in Kauf, dass wir Ärzte die Konsequenzen davon tragen. Versteht ihr? Ich kann die Ärzte verstehen. Wollen Freiheit und Selbstbestimmung, super. Aber die Ärzte sollen die Konsequenz tragen. Und die anderen natürlich, die dann auch dummerweise keinen Platz mehr haben, der Atmungsgerät kriegen. Und die dementsprechend verlieren. Die anderen sollen es bezahlen. Die eine Sicht, die ohne Kommentar. Die andere Sicht, das selbstständige Gastronom. Alles ist fremdbestimmt, es wird vorgegeben, wir müssen schließen für eine gewisse Zeit. Meine Existenz ist bedroht. Es wird einfach vorgegeben, meine Existenz ist bedroht. Genauso falsch. Kann ich verstehen? Kann ich genauso verstehen? Ich habe keine Selbstbestimmung an diesem Punkt. Und ich glaube, das Ding ist halt, dass einfach in unserem Volk so wenig Eigen- und Mitverantwortung ist. Dass viele einfach nur, jeder, auch selbst in dieser Diskussion, wenn du dich die mal so einlässt, jeder schaut zuerst auf seine Sicht. Schaut auf seine, auf meine Welt und sagt, das geht aber nicht. Zeig mir die Finger auf den anderen. Kontrolle zu kriegen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass wir das gar nicht kennen. Ich glaube, dass wir so und so eine mehrere Folgen haben werden müssen. Entweder einige werden im Gesundheitssystem überlastet und einige werden sterben. Oder wenn wir alles verhindern, dann gibt es soziale und finanzielle Katastrophen. Wir können so oder so dieses System nicht kontrollieren und die Folgen irgendwie von uns allen abhalten. Ich erinnere mich an diese Stelle, an das Wirkungsszenario. Nicht erschrecken. Aber umso wichtiger finde ich, dass wir in dieser Zeit uns nicht spalten lassen. Gerade wenn solche Zeiten kommen, brauchen wir nämlich das Miteinander. Gerade in den Zeiten, in denen wir zusammenhalten, anstelle uns dann auch noch gegenseitig anzuklagen und auf uns zu schimpfen und uns spalten zu lassen. Wirklich, ganz nicht zu vermeiden, ohne dass der eine mit dem anderen schimpft. Furchtbar, das geht nicht. Und auch hier mit uns Christen, muss ich einfach auch so sagen, ich bin auch sehr froh, dass es unsere Gemeinde ist, aber ich habe ja Verbindung einfach auch zu größer. Auch unter uns Christen, was soll passieren? Spaltung über dieses Ding. Und wir brauchen uns hier. Es ist wichtig, dass wir lernen zu verstehen, dem anderen seine Welt. Dass wir verstehen, okay, dass wir also einfach miteinander sind, uns entscheiden, miteinander zu bleiben. Trotz der unterschiedlichen Sichtweise. Die darf unterschiedlich bleiben. Die darf unterschiedlich bleiben. Ist okay. Im Miteinander zu bleiben. Und auch gewählt zusammen zu stehen. Und uns immer wieder zu ermutigen, hey, schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf die Situation, schau auf Jesus, hey, schau, komm, wir gehen gemeinsam auf diesen glücklichen Grund. Wir brauchen einander, das finde ich sehr wichtig. Und wir brauchen aber auch mehr, wirklich, also ich wünsche mir, dass wir bei uns anfangen und auch unsere Gesellschaft in diese Richtung bringen, mehr Eigenverantwortung und Mitverantwortung zu übernehmen. Das ist genauso wichtig. Weil mein Handeln hat immer Konsequenzen. Immer, für mich das andere. Und wenn wir mehr Selbstbestimmung wollen, mehr Freiheit wollen, dann müssen wir auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen oder irgendwie mir auch ein bisschen über manches Gedanken zu machen. So viel zu Corona. Bekannt von dir, das wird auch keiner. Es gibt aber das gleiche Ding, das war ja schon vor Corona und so. Es gibt das gleiche, ich kann ein paar Beispiele aus dem Alltag machen, wo wir uns vielleicht wiederfinden, wie sehr anders wir ticken. Ja, diese zwei Dinge, Selbstbestimmung ohne die Konsequenz. Ich weiß nicht, die Kinder müssen bestimmt kennen, Elterngespräche. In der Schule, die Kinder können machen, was sie wollen, so ungefähr. Dann gibt es die Konsequenz und wer steht auf der Matte? Die Eltern, die sich beschweren mit dem bösen Lehrer. So. Oder Markus macht immer ein Beispiel, das ist aus der Justiz. Der sagt immer, wenn ihr jemand umbringen willst, nimm eine Flasche Schnaps mit. Dann bring jemand um, dann lass dich volllaufen und du bist strafmüde um. Versteht ihr, was ich meine? Aber auch Sachen, ich kenne es auch aus einem ganz normalen Alltag, wenn ich jetzt weder Eltern bestelle, noch jemand umbringen. ich erlebe wirklich eine Tendenz in der Gesellschaft, dass viele Entscheidungen nach Bock gefällt werden. Habe ich dazu Bock, beziehungsweise bringt es mir was, bringt es oder bringt es mir nichts. Danach wird entschieden. Anstelle zu fragen, was wird mein Handeln? Bringt es das hervor, was ich möchte? Ist es richtig, ist es falsch? Es kann ja auch Konsequenzen immer, es kann ja auch mal was sein, was glaube ich gar nicht offiziell erlaubt ist, aber manchmal ist es auch eine Konsequenz. Dinge aufzunehmen. Also, aber einfach überhaupt so zu denken, hat echt abgenommen. Das meiste ist, was bringt es mir? Finde ich gut, finde ich nicht gut, aber nicht, ist es richtig, ist es falsch. Und was ich auch feststelle, solange Menschen keine Verantwortung haben, ist vieles immer kein Problem. Ach, was man nicht so genau macht. Kein Problem. Immer, was der Chef immer hat oder der Verantwortung trägt. Sobald diese Person aber Verantwortung bekommt, sieht es anders aus. Sobald diese Person die Hauptverantwortung hat, ändert sich das. Ich weiß nicht, wer kennt das denn noch, als ich kenne das. Ja, das ist die eine Seite. Ich erlebe aber auch die andere Seite. Das wäre ja dieses, ich muss die Konsequenz verhindern, ich muss Dinge verhindern, vor Konsequenzen bewahren. Wahrscheinlich werden Mutis sich wiederfinden, in meinem Beispiel. Ich kenne das, die Kinder haben die Schulsachen, also die Hausaufgaben vergessen oder die Klassenarbeit gelernt, abends vor dem Bett denken. Und was passiert mit mir? Ich denke, ich krieg Stress und denke, nein, das ist doch die Woche bringen, das ist die Woche bringen, das geht noch nicht, das geht nicht, was weiß ich. Es kommt Stress in mir auf. So ein Quatsch, er hat vergessen. Sein Problem. Klar kann ich helfen. Ja, aber meistens ist es direkt vorher schon der Stress, also bevor der Einsatz kommt. Das Kind würde vielleicht sagen, naja, das ist ein Problem. So, also meine Sache ist nicht so ganz leicht, aber ja, wie auch immer. Also ich denke, versteht das. Vor allem ist es schwierig, wenn das ist jetzt ein, ich habe hier Anwesende jetzt sitzen, also es ist ein übertragenes, ein fiktives Beispiel. Okay, das ist nicht an mich. Ja, wichtig zu sagen. Schwierig wird es ja dann, wenn das Kind nicht will. Und diese Situation kenne ich auch. Man will für etwas warnen oder man will es abwenden und das Kind will nicht. Und dann? Und Gott hat echt nicht kontrolliert. Gott hat nicht kontrolliert, warum? Warum macht er das eigentlich nicht? Weil Kontrolle zerstört Beziehungen. Kontrolle bringt keine Einsicht und Veränderung. Es funktioniert nur, solange der Druck da ist. Und man sucht aus den Schublöchern, also es ist keine eigene Einsicht. Deswegen bleibt man unmündig. Man bleibt nicht eigenverantwortlich, also ohne das nicht eigenverantwortlich. Oder und man wird rebellisch, wenn man sich das auch nicht gefallen lässt. Wenn aber Menschen merken, dass sie auch Konsequenzen tragen müssen, denken sie irgendwann, manchmal auch sehr, sehr irgendwann, über ihre Entscheidung nach. Kommt eigene Einsicht, es kommt Mündigkeit. Und noch viel cooler, wie Gott es eben macht, wenn sie nach der Einsicht und nach der Umkehr, also erkennen sie einen Fehler gemacht, dann Gnade erleben. Also eben nicht Strafe, sondern jemand hilft mir sogar und hilft mir, das Ding wieder in Ordnung zu bringen. Was passiert dann? Eine erfahren sie Liebe, ich darf sein, wie ich bin. Ich darf sein, wie ich bin. Und es passiert grundlegende Veränderung und Befähigung. Das ist, wie Gott tickt. Ich will ein Beispiel auch aus der Kinder erzählen, ohne Namen. Es gab das, dass am Samstag müssen wir uns Kinder ihr Zimmer aufräumen oder Schulsachen eigentlich das Wochenende erledigen. Und es gibt so ein paar Samstagsjobs, die tun sind halt. Und am Samstag war abends am Geburtstag von einem Partner, der sagen sollte, Geburtstag hat ganz schön gefreut, dann habe ich einen Tag bestimmt drei Wochen gesagt, so, habt ihr eure Sachen gemacht, Schule, oder Samstag schon, bestimmt drei, vier Mal, und hat dann auch gesagt, kurz vorher, eine Stunde vorher hat man gesagt, wir gehen dann bald los, wer sein Zeug, das er eigentlich erledigt hat, weil es mir immer noch zu blöd wird, immer noch zu sagen, kann ich mit? So. Wie es so kommt, hat der Eier natürlich seine Schulsachen noch nicht erledigt. Wir wollten los. Hättest du es doch noch gemacht, jetzt muss ich dir die Konsequenz geben. Da habe ich gesagt, gut, kannst du jetzt nicht mit. Das Kind hat sogar noch was vorbereitet, was machen will. Und ich dachte, das ist echt heftig. Ich habe gesagt, kannst du mich jetzt? Ich bin jetzt aber noch geheilt. Das ist furchtbar, das ist furchtbar, das Konsequenz zu geben. Echt? Wirklich? Ich fand das ganz schrecklich. Und dann habe ich gedacht, dann würde ich ruf zumindest mal zu Hause an. Und habe das angerufen. Und dann hat das Gegenüber, das Antikind am Telefon, war der echt einzig. Ich habe gesagt, das tut mir leid, es war falsch. Ich habe nicht gehört. Also, ne? Hat ich gemerkt, es war nicht nur, also nicht nur, ich dachte, dass ich die Konsequenz kriege, ne? Ist ja nicht die Ansicht. Sondern es war falsch, dass ich nicht vorher gemacht habe, nicht zugehört habe. So, ne? Dann habe ich gedacht, so, und jetzt? Dann wusste ich, dass noch jemand auf diese Feier gehen wird, der später kommt. Und dann habe ich die Person angerufen und habe gesagt, dass er den Sohn noch frei. Der ist kindfrei. Das Kind noch mitbringen. Jedenfalls, genau. Das ist einfach mal ein Beispiel. Das Kind hat die Konsequenz gebraucht, um zur Einsicht zu kommen. Aber ich habe ihm Gnade gegeben, als er Einsicht hatte. Und ich glaube, das sind Fragen, die wir, ich will euch ein paar Fragen mitgeben, für zu Hause, entweder mit dem Mittagstisch noch zu diskutieren oder für den Live-Buch oder für dich selber zu nachdenken. Was heißt Eigenverantwortung und Mündigkeit für dein Leben? Also damit schreiben wir, damit wir es ja machen, früher merkt es euch. Was heißt Eigenverantwortung und Mündigkeit für dein Leben zu übernehmen? Was heißt es, Eigenverantwortung und Mündigkeit dort zu reden, wo du Verantwortung hast? Zum Beispiel in der Familie oder in der Firma oder in der Schule. Manche können vielleicht sogar noch abstrakter denken, was würde das für unsere Gesellschaft und unsere Politik heißen, aber das ist dann nicht jedermanns Sache, darüber nachzudenken. Wie kann ich eigenverantwortliches Handeln selbst entwickeln bzw. es anderen beibringen? Die drei Fragen, glaube ich, sind wirklich gut, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und ich glaube, wir werden manche angezählt am Anfang. Es wird uns sehr herausfordern. Es wird uns sehr herausfordern, sobald wir anfangen, von daher zu denken, wird uns das sehr herausfordern. Ich werde ganz kurz und ganz paar praktische Ansätze geben. Ein paar Ansätze zu dem Eigenverantwortung bei mir selber zu entwickeln. Ich glaube, es ist gut, dass ich vorher mir einfach die Wahlmöglichkeiten betrachte, die Optionen anschaue und auch, was ist mir davon wichtig. Vorher auch manchmal mehr als sonst vielleicht nachzudenken, was bewirkt mein Handeln? Was für Konsequenzen hat mein Handeln für mich oder andere gegebenenfalls? Und bewusst die Konsequenz zu wählen. Ich kann manchmal sogar auch was Negatives in Kauf nehmen. Wenn mir das wert ist und ich das vertreten kann, kann ich auch. Du darfst schnell fahren, wenn du bestraft dein Leben hast und gegebenenfalls, falls du jemand anderes beschädigst, klarkommst. Darfst du machen. Als Beispiel. Genau. Und im Notfall muss ich meine Konsequenz tragen und gegebenenfalls sogar was in Ordnung bringen oder mich entschuldigen. Das wäre das, was ich Eigenverantwortung entwickeln kann. Ein paar Anregungen zum Thema, wie kann ich das in anderen entwickeln. Von mir her ist es am leichtesten, das von Erziehung zu erklären. Ich glaube, es ist gut, Wahlmöglichkeiten zu geben, die für mich okay sind, aber da kann auch was dabei sein, was irgendwie negativ ist für das Kind. Also zum Beispiel, du kannst wählen, du kannst dann wieder ordentlich erziehen, also wenn es deinen Eltern geht, du kannst ordentlich auf Tisch sitzen bleiben und ordentlich über den Teller essen. Oder du musst es auch nicht, dann kannst du danach halt zusammengehen. Zum Beispiel. Und für Kinder wird nicht gesagt, du kannst auch auf die Seite umgehen. Ein umgehen, ein geübter Test. Wie heißt denn das? Was ist das Ende? Du entscheidest mit dem, spannend ist, mit dem, was du tust. Nicht mit dem, was du sagst, was du gerne hättest, sondern mit dem, was du tust. Genau. Ja. Und ich kenne diesen innerlichen Kampf, weil ich glaube, vor allem die Mutis, das Kind darf sich ja auch falsch entscheiden. Aus unserer Sicht falsch. Das Kind aus unserer Sicht eine falsche Entscheidung treffen. Es darf eine eigene Entscheidung treffen. Es darf auch die Konsequenz sehen. Genau, ich muss es davon nicht warnen. Und es nicht kontrollieren, wenn ich verändere. Und dann ist es eben bei Einsicht Gnade. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Gib deinen Kindern, je nach Alter natürlich, eigene Verantwortungsbereiche. Das gilt vielleicht sogar für eine Firma zu übertragen. Darüber muss man nachdenken. Eigene Verantwortungsbereiche zu übertragen, auch wenn es anders läuft. Auch wenn Dinge schieflaufen. Und wirklich auch, gibt das Ziel vor und nicht immer den Weg. Also automatisch, sondern das Ziel. Der Müll muss in der Mülltonne landen. Was ist da genau passiert? Naja, wie der Leute kommt. Es gibt verschiedene kreative Wege dazu. Manche müssen danach aus dem Haus putzen. Bis der Mülltonne endlich noch landet. Wenn man mit dem gelben Säckchen mal Fußball spielen muss, ne? Hauptsache ich habe in der Tonne. Genau. Ja, also ihr merkt schon in der Praxis, wenn man wirklich anfängt, dieses göttliche Prinzip von daher zu denken, kommen einige Fragen, stoßen wir in der Praxis ganz schön an gewisse Dinge und merken, wie wir doch auch tun müssen. Ich würde uns trotzdem einladen, vom göttlichen her zu denken. Wirklich vom göttlichen Original her zu denken und mit Gott in den Prozess auch einzugehen. Und auch darüber ins Gespräch zu kommen. Deswegen werde ich das folgen, wenn ihr das mit in die Leitung nimmt oder mit in den Mittagstisch. Darüber ins Gespräch zu kommen, was kann das für mein Leben und für dort, wo ich Verantwortung habe, heißen. Zusammenfassend einfach: Freiheitsentscheidung heißt auch Konsequenzen zu tragen. Und bei echter Umkehr ist wirklich Gnade möglich. Ich würde gerne irgendwie am Ende, also ich glaube, es ist nicht jetzt hier gleich erledigt, es ist wirklich was zum Zuhause nachdenken. Trotzdem möchte ich gerne kurz den Heiligen Geist einfach auch Raum geben, dass er auch kurz persönlich zu dir ansprechen darf. Und ich würde gerne zwei Fragen vorlesen, die du dann ihm dem Heiligen Geist stellen darfst. Jeder, der möchte, muss man nicht, aber jeder, der möchte, kann einfach mal kurz die Augen zu machen. Und einfach mal den Heiligen Geist kurz fragen. Heiliger Geist, gibt es etwas, wo ich nicht bereit bin, die Konsequenz meines Handelns zu tragen? Oder wo ich zu wenig über Konsequenzen nachdenke? Ich sag's nochmal, du kannst innerlich mitsprechen. Heiliger Geist, gibt es etwas, wo ich nicht bereit bin, die Konsequenzen meines Handelns zu tragen? Oder wo ich zu wenig über Konsequenzen nachdenke? Noch eine Frage? Heiliger Geist, gibt es etwas, wo ich versuche, Dinge zu verhindern und dadurch andere versuche zu kontrollieren? Heiliger Geist, gibt es etwas, wo ich versuche, Dinge zu verhindern und dadurch andere kontrolliere? aber wenn dir was offenbart hat und du merkst, es ist etwas, was du nicht möchtest, dann will ich dich einladen, mir auch ein Gebet zu sprechen. Und ich weiß nicht, vielleicht finde ich es einfach immer cool, auch irgendwie zu reagieren. Lass es einfach mal kurz aufstehen, gemeinsam am Platz. Und dann möchte ich jetzt gehen. Und ich würde es vorsprechen. Das ist ja das Gute, schreibt es irgendwie einfach nach. Jesus, ich bringe ans Kreuz. Und das sind zwei Optionen, du sprichst das nach, was dich gibt. Dass ich nicht zu den Konsequenzen stehe, die mein Handeln mit sich bringen. Oder zu wenig darüber nachdenke. Ich bringe ans Kreuz, wo ich versuche, Dinge zu verhindern und dadurch kontrolliere. Danke, Jesus, für Vergebung. Ich werfe diese Haltung aus meinem Leben und aus meinen Beziehungen. Jesus, lehre mich, wie du Situationen siehst, was du tun würdest. Jesus, lehre mich, eigenverantwortlich zu handeln und lehre mich zu befähigen, dass andere eigenverantwortlich handeln können. Danke, Jesus, dass du dafür bezahlt hast, für alles, wo ich was falsch gemacht habe. Danke, Jesus, dass du immer an mir gefallen hast. Danke, dass du selbst die Dinge in Ordnung bringst, die ich verbockt habe. Danke, dass du immer zu mir stehst. Und danke, dass dein Segen weiterfließt. Amen. Das ist mir total wichtig, dass Gott trotzdem, wenn wir Dinge erkennen, er jubelt über uns. Er jubelt über dich. Er freut sich. Er bringt Dinge in Ordnung. Trotzdem weiter stolz auf dich. Das ist so gut. Genau. Ja, so gut. Ich habe noch eine Sache, die mir uns eigentlich nicht mehr zufrieden ist, aber ich habe noch was auf dem Herzen. Einfach als Zeichen, dass wir zueinander stehen werden. Das ist so wichtig, wenn ich echt mehr Gestaltung wie die Gegner an der Sinnlichkeit, dass wir irgendwie Versprechen gegenseitig machen. Wir lernen, wir halten zueinander und wir lernen, miteinander zu verstehen. Ich will lernen, miteinander zu stehen in der Unterschiedlichkeit. Und ich will uns gegenseitig mit anderen ermutigen, auf Jesus zu schauen. Wollen wir das irgendwie noch was anderes machen? Ja, vielleicht können wir das irgendwie zum anderen. Die Hand ausstecken und hier so. Genau. Okay. Und Jesus, wir wollen uns wirklich einfach vor der unsichtbaren Welt sagen, wir lassen uns nicht entzweien. Wir bleiben zusammen, wir halten zusammen, wir halten Unterschiedlichkeit aus, sowohl unterschiedliche Sichtweisen, als auch wirklich Macken und Fehler von jedem Einzelnen. Wir halten zusammen und wir Jesus, helft uns, wirklich den anderen zu verstehen. Hilf uns, uns zu lieben. Hilf uns, im Miteinander zu bleiben. Und Jesus, hilf uns, uns anzuspornen und uns zu tragen, uns zu ermutigen, auf dich zu schauen und auf was du vorhast und uns nicht von dieser Welt irgendwie überwältigen zu lassen. Danke, Jesus, dass